Auf der einen Seite möchte ich von der Kultur, von der Art, wie wir zusammenarbeiten, möchte ich Teamarbeit fördern. Im Vergütungssystem habe ich aber noch individuelle Boni. Könnte ein Widerspruch sein. Ist auch ein Widerspruch. Und dann bedeutet New Pay auch, aus der Organisation für die Organisation Vergütungsmodell zu entwickeln. Das heißt, wir kommen nicht mit einer Lösung, sondern wir kommen mit Fragestellungen, um die Lösung selber zu erarbeiten, das eigene Modell für die eigene Organisation.
Herzlich willkommen zur Folge Nummer 93 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich bin euer Gastgeber auf den Heldinnenreisen zu den Lebensgeschichten, den Karriere- und Berufsgeschichten spannender Interviewpartner. Und ich freue mich sehr, in dieser Folge mit Sven zu sprechen, denn Sven hat zusammen mit seiner Partnerin CoX gegründet und hat sich auf das ganze Thema Vergütung beschäftigt. Etwas, wo man vielleicht, wenn man so ein bisschen nachdenkt, wie man so ein Intro gestalten kann und auch ein bisschen lustig sein will, sagen würde, über Geld spricht man nicht. Das ist hierzulande oftmals gang und gäbe. Übrigens etwas, was überhaupt nicht gut ist, weil je mehr man darüber spricht, desto besser wird's. Und insbesondere für Frauen, es war gerade der Weltfrauentag in Berlin hier im März 2024. Und das kann durchaus helfen für mehr Transparenz und auch für eine gerechtere Arbeitswelt. Und das New Pay Collective ist eine Community, die Sven mitgegründet hat. Ich glaube, das Thema Community und New Work ist ganz tief bei ihm eingebrannt, denn er hat eine ganz wunderbare Initiative vor einigen Jahren mit dem Film Augenhöhe und auch Augenhöhe Works gestartet. Ein Film, der echte Geschichten erzählt von Menschen, die in Arbeit sind, in ganz verschiedenen Situationen auch Augenhöhe und vielleicht auch dadurch dann New Work erleben. Und ich finde die Ausführungen, die Sven gibt und auch die Offenheit, die er über seine Zweifel und auch seinen Lebenswandel oder seine Stellen der Metamorphose mit uns teilt, ist ganz, ganz hervorragend. Ich möchte dich bitten, wenn dir die Folge gefällt, leite sie an jemanden weiter, für den es interessant sein kann, oder abonniere diesen Podcast, bewerte diesen Podcast sehr gerne. Auf dem Link in den Shownotes findest du alle Links, die dazu führen. Und wenn du ganz frisch zuhörst, dann möchte ich dich herzlich einladen zu dem The Leader Within Retreat, dem Retreat, das ich zusammen mit Caroline mache, wo wir Körperarbeit und Coaching verbinden. Wir waren gerade auf der Michelberger Farm, wo wir das stattfinden lassen werden und ein ganz wundervoller Ort. Genau, guck dir gerne die Content-Themen der New Work Heroes an, wie unseren kostenlosen Karriereheldinnen-Test, den du machen kannst. Und lass dich jetzt aber inspirieren von Sven und seiner Geschichte. Viel Spaß.
Lieber Sven, herzlich willkommen im New Work Heroes Podcast. Schön, dass das geklappt hat.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und wir haben gerade festgestellt, ich wusste nicht, wo du her anrufst, und wir mussten erstmal so ein bisschen Groundwork machen, weil man begegnet sich im Netz als New Worker, man sieht sich auf LinkedIn, man läuft aneinander vorbei auf Konferenzen, aber tatsächlich wird das das erste so richtig intensive Gespräch sein zwischen uns.
Ja, absolut. Und dabei habe ich das Gefühl, dass wir uns schon super lange kennen.
Ja, das ist, finde ich, auch immer wieder das Schöne. Ich weiß gar nicht, ob das die nachfolgende Generation auch noch so haben oder ob das so ein Relikt ist aus der Zeit, wo Twitter und das echte Social-Media-Netzwerk noch so funktioniert hat, bevor es zerstört wurde von verrückten Milliardären oder ähnliches. Wir nehmen ja tatsächlich am Tag auf, wo gerade Elon Musk Twitter endgültig begraben hat. Tat es ja auch ein bisschen weh.
Absolut. Ich meine, Twitter hat einen Teil meines Lebens letztendlich finanziert. Ich meine, wir haben mit Augenhöhe und Augenhöhe Wege Filme gemacht, die wir Crowdfunding finanziert haben, und wir haben super viel über Twitter gekriegt. Mhm. Also super viel Unterstützer einfach über Twitter. Sicherlich 60%.
Wow.
Und das ist dann natürlich schon ein Punkt, wo ich sage, so wieder ein Ding, was hops geht.
Ja, Aber es entwickelt sich, es gibt neue Ausdrucksformen, es gibt neue Möglichkeiten des Vernetzens. Und was auch schön ist, muss man auch sagen, wenn man mal ein Netzwerk gebaut hat und Menschen hat in seinem Umfeld, dann in dem, dass man sich gewählt hat, dann bleiben sie. Und dann treffen sie sich auch noch 10 Jahre später mal zum Podcast. Siehste, das haben wir doch gleich gelernt. Mein Lieber, ich habe dich im Intro schon vorgestellt und das ist auch gut so. Und trotzdem möchte ich dir eine Chance geben, einzusteigen, bevor wir in die Heldenreise für dich starten. Was ist so das Interessanteste, was du gerade machst, wie du dich gerade so vorstellst, vielleicht so in Videocalls, in welcher Rolle oder in welcher Verantwortung oder ähnlichem, einfach um da mal reinzusteigen?
Ja, mein Hauptthema ist das Thema New Pay, Vergütung. Ich habe zusammen mit meiner Partnerin QX vor 5 Jahren gegründet. Wir begleiten Organisationen in der Veränderung und das war auch der Zeitpunkt 2017, dass wir uns die Frage gestellt haben, was ist ein Tabuthema in New Work? Und die Antwort war sehr schnell auf dem Tisch, das Thema Vergütung. Und die zweite Antwort, wie kann das Ding dann heißen, war auch sehr schnell auf dem Tisch, nämlich New Pay. Wir haben gegoogelt, es gab New Pay noch nicht und dann war das für uns der Begriff. Wir haben eine Learning Journey gemacht, dann über 2 Jahre, haben ein Buch geschrieben und das war dann die Grundlage für das, mit dem wir heute unterwegs sind. Wir haben das New Pay Collective gegründet, das heißt, wir versuchen auch eine neue Organisationsform zu leben, ohne starren rechtlichen Rahmen. Wir haben den New Pay Campus gegründet, also auch hier wieder Wissen weitergeben in ganz verschiedenen Formen, viele Formate auch kostenfrei für Studenten, um hier auch was für den Nachwuchs zu tun. Und ja, das ist das, wo ich unterwegs bin und was mich auch sehr zufrieden macht.
Wunderbar, und sich auch noch trägt und wo du aktiv gestaltest. Das ist ganz, ganz spannend, weil ich tatsächlich dieses Thema gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ich habe ja nun wirklich schon an die 100 Folgen sind es bald. Insofern höchste Zeit, dass du kommst. Aber du bist noch unter der 100. Folge. Insofern gehörst du noch zu den Legenden, die alle bis Folge 100 im New Work Heroes Podcast auftauchen. Ich möchte direkt in die Heldenreise einsteigen mit dir, lieber Sven, und dich fragen, was ist so aktuell ein Thema, gerne beruflich, gerne privat, schau, was du reinbringen willst, wo du sagst, da hast du gerade Zweifel, also da bist du gerade so am Nachdenken und gucken, kann das sein, funktioniert das, ist das noch gefragt oder was beschäftigt dich gerade?
Ja, ich habe es ja schon angekündigt, wir versuchen mit dem New Pay Collective eine neue Art der Zusammenarbeit zu formen und hab aus der Vergangenheit super viel Erfahrung mit der Augenhöhe Works im Zentrum, haben wir sowas Ähnliches probiert, haben da sehr viel Erfahrung gesammelt und jetzt merke ich wieder, boah, wie viel Struktur braucht eigentlich eine freie Form der Zusammenarbeit und verfallen wir dann nicht wieder in so klassische Strukturen oder geht es anders? Und anders geht nur, indem jeder maximal Verantwortung übernimmt. Und geht das eigentlich? Das ist so der Punkt, der mich gerade massiv beschäftigt, ganz besonders in den letzten 2, 3, 4 Wochen, wo wir einfach im New Pay Collective so einen Reibungspunkt haben, wo ich einfach merke, so, boah, klassische Organisation tut sich da viel, viel leichter. Ne? Macht irgendwer eine Ansage und dann ist das erledigt. Ob das dann immer so positiv ist, weiß ich nicht, aber das ist schon anstrengend. Also wie können eigentlich neue Organisationsformen aussehen?
Ja, wow, das heißt, du lebst nicht nur durch und durch, also du lebst durch und durch das ganze Thema Selbstorganisation, selbstorganisierte Teams und lässt dich nicht nur in Anführungsstrichen gut bezahlen im Tagessatz, sondern willst auch, dass das doppelten Boden hat und ja. und funktioniert.
Ja, das war schon immer wichtig. Das war schon immer wichtig. Wir haben es mit Augenhöhe schon versucht zu leben. Und jetzt habe ich einfach gemerkt, das ist ein Punkt, was mich treibt. Mhm. Ne? Also ich will ja, dass es auch anders funktionieren kann. Das ist auf der einen Seite. Und dieser starke Wunsch trifft dann auf Realitäten, die verschiedene Blicke einfach drin haben.
Ja, sehr gut.
Und
ja. Ja, auf jeden Fall auch noch tiefer reingehen. Ich würde dich aber bitten, weil die Hörerinnen und Hörer, die wollen dich ja kennenlernen. Wie war das früher, als du gestartet bist? Also in diese ganze Welt der, ich würde mal sagen, Organisationsentwicklung und New Work. Also wo sind so Themen, wo du, wo gab es da Zweifel in deinem beruflichen Leben?
Die Zweifel haben schon relativ früh angefangen. Also wenn ich so durch mein Leben gehe und ein klassischer Personaler würde sagen, Mann, hat der einen krummen Lebenslauf. Mhm.
Ein Glück.
Ja, für mich auch wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Und ich glaube, die großen Punkte waren immer so mit dann doch Wendung oder Wegmarken einfach verknüpft. Das war die Entscheidung, studiere ich weiter oder nicht? Ich habe als Student die Chance gehabt, in einem familiengeführten Konzern zu arbeiten und habe da über die Zeit immer mehr Projekte gekriegt, die nirgends reingepasst haben in so ein Wachstum eines Konzerns. Und das letzte große Projekt, was mich dann auch ziemlich viel meiner Lebenszeit begleitet hat, war das Thema Mitarbeiterbeteiligung. Mhm. Also 3.500 Mitarbeiter am Unternehmen zu beteiligen. Und man hat mich gefragt, ob ich mir das zutraue, zusammen damals mit dem Assistenten der Geschäftsführung.
Oh, wow.
Und ich habe gesagt, ja. Und dann hieß es, okay, da ist euer Büro in Rufweite des Vorstandes und ihr habt 6 Wochen Zeit. Und wir haben die Tür zugemacht, saßen in dem Büro, haben uns angeguckt, hast du Ahnung? Nö.
Sehr gut.
Und dann hat mich das weiter begleitet. Und ich war aber offiziell noch Student. So. Aber das war ehrlich gesagt, war das ein Vollzeitjob. Und diese Entscheidung dann zu treffen, zu sagen, nee, ich werde das Studium jetzt nicht fertig machen, sondern ich werde einfach in diesem Thema bleiben. Das war sicherlich so der erste Meilenstein. Dann gab es einen zweiten, dass ich damals war mein Arbeitgeber in Hannover, dann nach München gewechselt bin zu einem globalen Dienstleister. Und auch da gab es dann immer wieder so Aspekte. Ich hatte am Anfang ein Team von 3 Leuten, dann wurde ein Leiter Backoffice gesucht. Ich habe gesagt, ja, ich kann das. Hier ist meine Idee, wie ich es machen würde. Und die Geschäftsführung hat gesagt, naja, dann mach das mal. Ab morgen hast du dann nicht mehr 3 Mitarbeiter, sondern 40.
Sehr gut.
Und ja, 5 Jahre später dann eine Entscheidung zu treffen, da rauszugehen und zu sagen, was will ich eigentlich?
Darf ich mal ganz kurz nachhaken bei diesem Thema mit der Mitarbeiterbeteiligung? Das scheint ja dann auch wirklich so spannend gewesen zu sein, dass du gesagt hast, ah wow, da steckt was drin, da will ich mehr, da will ich tiefer eintauchen. War das so ein Erweckungsmoment quasi zum Thema, wie man eigentlich Arbeit organisieren sollte und was sich ändern muss? Ist das so? Oder bist du da bist du so ein bisschen naiv rangegangen und auch aufgrund von Sozialisierung, die wir eigentlich ja alle kennen, auch mit einigen Fehlern reingelaufen?
Ja, es ging um finanzielle Mitarbeiterbeteiligung am Unternehmen. Das war so der Kern. Und wenn ich jetzt zurückblicke, muss ich sagen, dass eigentlich schon mal ein positives Menschenbild nach wie vor da war. Und ich glaube, wir haben zu dem Zeitpunkt ein sehr fortschrittliches Modell auch entwickelt. Das sicherlich, und es war eine starke Vertriebsorganisation auch, das natürlich auch auf Vertrieb auch ausgerichtet war, logischerweise. Aber ich glaube, dennoch ganz, ganz fortschrittlich. Und ich habe einfach gemerkt, was für, was für starke Aspekte dieses Thema Teilhabe, also Teil der Organisation zu sein, was das bewirkt. Und das hat mich nicht losgelassen, das Thema, sodass ich das dann beim globalen Dienstleister für große Organisationen machen konnte, erst als als Software-Dienstleister, später als Outsourcing-Partner, wirklich für eine Allianz global oder eine Linde global, also wirklich für ganz, ganz große Player.
Gibt es da, wo kannst du das, verorten, wo du das gespürt hast, zum, in deinem Körper quasi, was das in dir ausgelöst hast? Also war das eine Aufregung, dass du sagst, Mensch, da war auch eine Wut im Bauch, dass das nicht richtig läuft, dass das anders geht? Oder hast du das einfach, seltsame Frage vielleicht, aber ich find sowas immer ganz spannend, da noch tiefer reinzugehen.
Ja, spannende Frage. Ich glaube, ich bin Denker. Es liegt so ein bisschen noch an meiner Ausbildung, wo komme ich her. Ich erschließe mir vieles logisch. Ich kann dir aber genau sagen, wenn was nicht stimmt, wo ich es merke, das merke ich im
Nacken,
im oberen Rücken,
im
Nacken sofort. So, und ich glaube, ich laufe so lange, bis das kommt. So, und
guter Punkt. Und dann sozusagen merkst du, es geht nicht mehr, weil du verspannst, sitzt da auf deinem Stuhl, verspannt quasi, ne, und machst zu.
Jetzt muss irgendwie eine Richtungsänderung kommen, oder jetzt ist der Impuls zu sagen, ist das denn noch richtig, sind wir hier noch auf dem Weg? Oder bin ich noch auf dem Weg vor allem?
Also super Antwort tatsächlich auf die nächste Frage, was dir hilft, Zweifel zu überwinden. Also dieses, du hörst dann auch auf dich und sagst, nee, meine Intuition, meine Erfahrung, auch mein Körper sagt mir, da brauchen wir was anderes.
Ja, wenn ich jetzt drauf schaue, ist es natürlich viel Erfahrungsschatz. Eine gute Intuition. Wir arbeiten häufig zum Thema Vergütung mit freiwilligen Teams aus der Organisation. Die kennen nicht mehr als ihren Gehaltszettel. Und wir haben mit denen häufig virtuelle Workshops und wir wissen gar nicht, was am Ende stehen wird. Das heißt, es ist immer so eine Reise in so einer Unsicherheit, ne? So ein Erschließen, welche Diskussionen kommen auf, wie schaffe ich dann trotzdem Raum, wo eine Lösung entsteht. Und da merke ich schon, das ist viel Erfahrung und das ist genau dieses auch reinspüren, ne? Was braucht es jetzt an der Stelle oder hilft ein Break oder hilft ein Impuls von mir oder auch mal vielleicht eine klare Ansage.
Ja, sehr gut. Dich da so leiten zu lassen und da auch eine Klarheit zu haben. Lass uns kurz in dieses Thema mal reingehen. Wir haben jetzt tatsächlich auch drei ganz persönliche Fragen habe ich dir gestellt, wo wir so ein bisschen Anteil haben konnten an deinem Werdegang. Lass uns kurz an dieses Hauptthema mal rangehen. Was ist New Pay und warum brauchen wir das?
Also wichtig ist, dass New Pay kein Modell ist, kein Vergütungsmodell, sondern das ist ein Prozess für die Entwicklung eines Vergütungsmodells. Und warum brauchen wir das? Ich glaube, es ist die logische Schlussfolgerung von dem, was wir die letzten Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte gelebt haben. Wir wissen aus der New Work-Diskussion, dass Organisation, Struktur und Kultur eng miteinander verwoben ist. Ich glaube, keiner wird dem widersprechen und sagen, wenn ich an der einen Stelle was verändere, hat das Einfluss auf die anderen Aspekte. Das, was wir aber gemacht haben in der Vergangenheit, dass das Thema Vergütung in der Schublade lag. Da hatte ich ein Vergütungsmodell, oh Gott, und über Vergütung zu sprechen ist ja auch ganz schlimm. Da gehen wir nicht ran, es lag in der Schublade. Und vielleicht so ein plakatives Beispiel dazu, dann habe ich auf der einen Seite, möchte ich von der Kultur, von der Art, wie wir zusammenarbeiten, möchte ich Teamarbeit fördern. Im Vergütungssystem habe ich aber noch individuelle Boni. Könnte ein Widerspruch sein. Ist auch ein Widerspruch. Das heißt, wir müssen das Thema Vergütung als einen weiteren Player mit dazu nehmen. Von daher das Neudenken. Und dann bedeutet New Pay auch, aus der Organisation für die Organisation Vergütungsmodell zu entwickeln. Das heißt, wir kommen nicht mit einer Lösung, sondern wir kommen mit Fragestellungen, um die Lösung selber zu erarbeiten. Das eigene Modell für die eigene Organisation. Auf der Organisationsseite machen wir das nämlich. Da hast du kaum noch Vergleichbarkeit. Du hast so Grobmodelle, aber wenn du reinzoomst, wissen wir, dass es überall anders aussieht. Und dazu braucht es die passende Vergütung. Und die kann nur aus der Organisation für die Organisation entwickelt werden. Und wir treiben das sicherlich auf die Spitze, indem wir es auch noch aus HR rauslösen und in die Organisation geben. Also Freiwillige suchen, die mit uns Lust haben, das Vergütungsmodell zu erarbeiten.
Finde ich total spannend, dass du sagst, weil es tatsächlich dieses Fundamentale ist. Also wenn wir Mitspracherecht fördern, selbst gesteuernde Teams fördern, wenn wir Transparenz fördern wollen und dann aber sagen, na ja, der ist schon so lange im Unternehmen, das ist der muss sein Haus abzahlen, der kriegt mehr als du, und alle sagen, na ja, aber eigentlich ehrlicherweise ist hier eine toxische Kultur und das funktioniert so nicht und das kriegen wir nicht hin, weil auch viel damit verbunden ist, oder? Also ich glaube, ist es nicht auch würdest du sagen, dass es in Deutschland besonders schwierig ist, darüber zu reden? Also im deutschsprachigen, ich weiß ja nicht, wie international arbeitet ihr, aber es ist, also ich muss sagen, ich bin ja Hamburger und es gibt diesen hanseatischen Understatement, wo es dann irgendwann heißt, man steht nur zweimal in Hamburg in der Zeitung zur Geburt und dann beim Tod. Und so ähnlich ist es auch über das Geld. Niemand redet darüber, aber sind eigentlich alle, also Geld ist genug in der Stadt vorhanden. Ein Grund, warum ich aus Hamburg wegziehen musste. Wie siehst du das? Begegnen dir solche Glaubenssätze, solche Themen?
Also wir arbeiten klar im deutschsprachigen Raum, wir haben aber auch Kunden in Skandinavien, weil wir eine Kollegin haben, die in Skandinavien sitzt, wo die Kultur sicherlich ein bisschen anders ist. Aber ja, man tut sich schon schwer, ne, über Gehalt zu sprechen. Und gleichzeitig bin ich gar nicht so der Verfechter, dass Gehalt permanent auf dem Tisch liegen muss. Ne? So, put the money from the table, idealerweise. Aber fair und nachvollziehbar. Mhm. Und dann spielt es nämlich auch keine Rolle mehr, wenn sich jeder fair behandelt fühlt und so weiter, dann sprichst du auch nicht mehr darüber. Das ist so ein Aspekt. Und ja, klar, man tut sich unterschiedlich schwer und das fängt aber schon im deutschsprachigen Raum an. Deutschland, Festgehälter können nicht reduziert werden. Schweiz hat damit gar kein Problem, auch Festgehälter zu reduzieren, wenn die Ausrichtung oder der Wertbeitrag ein anderer ist. Andere Kultur, anderer Kulturkreis. Arbeiten Deutsche in der Schweizer Kompanie, haben die ein Thema damit. Ja. Ne, und vielleicht machen wir das doch nicht. So, ne, aber guter eigentlich Punkt. Gehört zu Schweizer Kultur.
Ja.
Also wer prägt Kultur, ne, an der Stelle?
Lass uns mal in die Metamorphose gehen, also diese Frage nach dem Moment der Veränderung, und den möchte ich dir gerne stellen zu dem Thema. Wo kamen die Nackenschmerzen quasi? Oder die Erkenntnis, wo du gesagt hast, naja, das müssen wir zum Thema machen, da müssen wir drüber reden. Ich will unbedingt auch über das Augenhöhe-Projekt reden, weil ich es auch so wunderbar finde. Das sollten wir auch nochmal machen. Also generell über Veränderung und über Veränderungswirksamkeit, aber vielleicht magst du das auf das Thema anwenden, weil wir brauchen ein Konzept, wir müssen das. Müssen was denken, eine Struktur, ein Prozess, eine Methode, ein Herangehen.
Ich weiß gar nicht, ob New Pay dafür so geeignet ist, weil wir saßen zusammen mit unserer Co-Autorin, der Stefanie Hornung, bei ihr am Küchentisch. Und es war klar, wir wollen was zusammen machen. Also das war der Treiber. Wir wollen was zusammen machen. Und Stefanie ist Wirtschaftsjournalistin. Und es war klar, ein Buch würde sich anbieten. Es war aber auch schon 2017 für uns klar, wir wollen nicht das 60. New Work Buch schreiben. Hätten wir sicherlich machen können, gar keine Frage. Sondern was ist es für ein Thema? Und wir kamen sehr stark über das Thema und der Treiber war Neugier. nämlich Neugier, geht es anders? Und dieses geht es anders war für uns die Ursache, dass wir eine Learning Journey gemacht haben, die fast 2 Jahre gedauert hat, wo wir mit ganz vielen Organisationen gesprochen haben, wo wir mit Wissenschaftlern gesprochen haben und haben daraus so ein zweiteiliges Buch geschrieben, wo wir Beispiele drin haben von Organisationen, die anders mit Vergütung umgegangen sind und dann so ein Fazit, unsere Zusammenfassung aus diesem Thema und unsere Learnings aus dem Thema zusammengefasst. Und der Knackpunkt kam eigentlich erst 4 Wochen nach der Veröffentlichung des Buches.
Okay.
In dem eine Organisation, ja, für uns war das gar kein Businessmodell. Wir hatten ein funktionierendes Businessmodell. Wir haben Organisationen in der Veränderung begleitet. Machen wir jetzt quasi immer noch, jetzt themenfokussierter. Und 4 Wochen nach der Veröffentlichung kam eine Organisation auf uns zu und hat gesagt, wir haben euer Buch gelesen, ihr müsst unseren Vertrieb begleiten.
Sehr gut.
Und dann kamen die Nackenschmerzen. Und dann war es wirklich so, dass wir hier saßen, wollen wir das überhaupt? Also wollen wir überhaupt Organisation begleiten? Wir haben uns dann dafür entschieden, war sicherlich eine positive eine gute Entscheidung, aber das war so der Knackpunkt.
Warum kann man das nicht wollen? Also weil du sagst, okay, ich habe das Baby rausgebracht und dann bleibt es da und ich bleibe einfach in meinem Arbeitsumfeld und muss das jetzt nicht noch beweisen oder ich meine.
Ja, für uns war es, wir haben das Buch wirklich aus eigener, irgendwann war es diese eigene Neugierde, ne, geht es anders? Hm. Kann man anders mit Vergütung umgehen? Hm. Und wir hatten ehrlich gesagt den Dienstleistungsaspekt, und ich glaube, das merkt man in dem Buch auch, gar nicht im Fokus. Der kam wirklich erst mit dieser ersten Kundenanfrage, wo wir uns aktiv damit beschäftigen mussten, wollen wir das überhaupt? Hm. So, und dann kam natürlich auch bei uns diese, oh Gott, Vergütungsberatung. Mhm. Ne, also, wer ist es dann ja quasi? Haben wir überhaupt das Know-how? So, ne? Und das waren die Herausforderungen, die wir hatten.
Ja, ich meine, im Grunde genommen wunderschön, ne? Als OrganisationsentwicklerInnen das Thema zu begleiten, was sonst eher Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsberater machen oder Anwälte, Kanzleien, ich weiß es nicht, ne? Also schon sehr spannend, weil.
Klassische Vergütungsberatung, ja. die mit einem Modell kommen und eine Idee haben und vielleicht auch da dieses Bild gezeigt, wir haben einen relativ frischen Kunden aus dem öffentlichen Bereich und die haben sich viele, viele vermeintliche Mitbewerber angeschaut und die haben dann gesagt, hey, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten, weil ihr die einzigen wart, die gesagt habt, nee, wir haben nicht die Lösung für euch.
Okay, super. Das ist bitte ausführen. Also das finde ich toll und funktioniert. Und da keine Nackenschmerzen. Also da der Prozess wird kollaborativ geführt.
So. Okay. Genau.
Geht zusammen drauf hin. Ja, sehr gut. Wunderbar. Sven, unbedingt. Lass uns reden. Was bringt das? Also ich kann's erahnen. Ich kenne auch ein wenig deine Geschichte. Das Buch leider nicht, muss ich ganz offen sagen. Das werde ich aber ändern. Und auch viele Hörerinnen und Hörer, hoffe ich. Nehmen uns kurz mit, was sind die Vorteile? Also bilde ich dann mehr Vertrauen aus? Habe ich mehr intrinsische Motivation? Werde ich besser als Team? Mache ich mehr Umsatz? Was passiert?
Ja, also der Startpunkt ist sicherlich die Frage, was will man mit einem Vergütungssystem? Idealerweise ist es fair, transparent, nachvollziehbar. Für uns spielen noch weitere Aspekte eine Rolle. Das ist das Thema Partizipation. Das ist aber auch das Thema Wir-Denken. Die Überzeugung, ein Vergütungssystem ist permanent besser und braucht aber auch eine Flexibilität, um kurzfristig auf Veränderungen reagieren zu können. Und wir starten mit einer Frage nach dem Wertbeitrag. Also wir versuchen das Vergütungssystem nach dem Wertbeitrag auszurichten, nach dem Wertbeitrag der Organisation und nach dem Wertbeitrag, was Funktionen oder Rollen oder Stellen zum Wertbeitrag beitragen. So, um die Organisation als Ganzes zu denken und nicht mehr getrennt, sondern Wertbeitrag sorgt dafür, dass eine Organisation zukunftsfähig ist, dass es die in 5 Jahren noch gibt. Vielleicht, dass sie ein bisschen gewachsen ist, aber dass es sie auf jeden Fall noch gibt. Und von da aus runterzubrechen und zu sagen, was sind denn das für eine Aspekte? Und was muss denn eine Funktion für Kompetenzen mitbringen, damit sie auf den Wertbeitrag einzahlt? Und was muss das Individuum dann zusätzlich noch mitbringen, um auf den Wertbeitrag einzuzahlen? Und dann hast du so eine Kaskade im Prinzip aufgebaut, die aber immer auf das Thema Wertbeitrag schaut. Und wenn man das nachvollzieht, wird man merken, dass das von Organisation zu Organisation ganz unterschiedlich sein kann. Also auch die Kompetenzen, die notwendig sind, die mitgebracht werden müssen. Und dann bin ich sofort beim individuellen Vergütungssystem.
Welche Überraschung habt ihr da erlebt oder was kannst du da berichten, auch aus deinen Recherchen? Ist es so, ich habe ein IT-Unternehmen, was vielleicht eher im ländlichen Raum unterwegs ist, eine ganz andere Vergütungsmodell als eins, was in Berlin-Mitte oder in München ist? Oder also das kann man sich ja sofort vorstellen, dass es da unterschiedliche Gehälter gibt. Ja, aber gibt es da auch noch andere vielleicht überraschende, weil Wertbeitrag, ne? Stelle ich mir jetzt vor, das ist der Vertriebler, die Vertrieblerin, die bringt das Geld rein, so. Und das sind nicht die, ich weiß nicht, andere Rollen, die Assistenz der Geschäftsführung. Aber letztlich verschiebt sich doch da auch was, oder?
Ja, es verschiebt sich auf jeden Fall was. Und Vertrieb ist ja der Klassiker. Und unser erster Kunde war ja genau ein Vertriebsteam. Spannenderweise. Was auch ein ganz klassisches Modell hatte, mit einem geringen Basisgehalt, mit viel Provision. Und die Geschäftsführung konnte sich vorstellen, komplett auf das Thema Provision zu verzichten. Und das war spannend. Es war spannend, weil die Vertriebler sich das nicht vorstellen konnten. Und jetzt sind wir 4 Jahre später. Und sie haben eine Zwischenlösung für sich erarbeitet, indem sie festgelegt haben, in einem neuen Vergütungssystem, dass je nach Zugehörigkeit zu der Organisation x% der Vorjahresprovision ins Fixum gewandelt werden kann. Wenn jemand 7 Jahre in der Organisation ist, 80% der Vorjahresprovision in der Übergangsphase ins Fixum gewandelt. Das heißt, Provisionsanteil war nur noch sehr gering. Freiwillig, alle Vertriebler haben das neue Modell genommen und jetzt läuft das Modell 1,5-2 Jahre und sie stellen fest, Provision macht gar keinen Sinn.
Interessant.
Also selber gelernt und die Umsätze haben sich nicht maßgeblich verschlechtert. Sondern jeder weiß, okay, er muss seinen Wertbeitrag bringen. Sein Wertbeitrag ist Produkte verkaufen, wie der Wertbeitrag der Produktion ist, gute Qualität zu produzieren, möglicherweise. Und das ist halt spannend, mit Organisationen daran zu arbeiten und letztendlich auch diese ganze Vergütungsbandbreite zur Verfügung zu haben, vom Einheitsgehalt bis Wunschgehalt. Also wirklich mal zu gucken, wo will ich mich eigentlich positionieren? Ist es so ein Stellenbewertungsthema? Oder ist es vielleicht eine Gehaltsformel, wo jeder seine Werte eingibt und das Gehalt rauskommt? So, und es gar keine Gehaltsgespräche mehr gibt, weil klar ist, welche Parameter dafür sorgen, dass du eine gehaltliche Entwicklung machst. Also auch da die ganze Bandbreite mal zu spielen und mal auszutarieren, was passt für eine Organisation. Und für uns das Spannende ist, dass die Organisation nichts mit New Work zu tun haben muss. Wir haben Vergütungsmodelle entwickelt mit Mitarbeitern, die den ganzen Tag Kabelbäume flechten. Außer Produktion. Und das virtuell in Corona, und die haben keine Kamera gehabt, wir haben kein Bild gehabt. Wir haben jede Woche dienstags 2 Stunden am Vergütungsmodell gearbeitet. Und die haben für sich innerhalb von 3 Monaten die Grundstruktur für ein Vergütungssystem der Gesamtorganisation entwickelt.
Okay, das finde ich ganz toll aus meiner Sicht heraus, dass man mit einem sozusagen spezifischen Thema reingeht und da das ganze Thema Partizipation, ganzheitliche Betrachtung, die Wertschöpfung des Individuums zum gesamten Team mit betrachtet, was so die New Work-Grundlagen sind und da dann reinkommt und auch Veränderungen bewirkt, finde ich toll. Habe ich als Agile-Coach im Bereich Scrum auch ganz viel, wenn ich mit Entwicklern und IT-Lern arbeite und Softwareentwicklern. Jetzt adaptieren wir das gerade in verschiedenen Kunden natürlich auch für andere Bereiche in Abteilungen und da kommen wir dann auch so mit rein. Aber ich muss noch einmal tiefer reingehen, mein lieber Sven. Das ist doch, das motiviert doch. Also Geld ist doch am Ende der große Motivator. Das ist doch falsch, wenn ich das irgendwie in so eine basisdemokratische Geschichte übersetze. Das führt doch zu nichts. Mal so ein bisschen gepiekst jetzt.
Ja, das finde ich spannend. Wenn ich dann wieder auf Organisation schaue, ist ja immer die Frage, wo will ich mich positionieren? Im Markt. Markt ist ja immer das große Thema. Wir glauben nicht daran, weil das immer schwieriger wird, überhaupt Märkte zu beschreiben. Aber wo will ich mich positionieren im Markt? Die meisten wollen sich in der Mitte positionieren und nicht da am oberen Ende. Klar, es gibt welche am oberen Ende, die ziehen aber auch genau die Mitarbeiter an, die du vielleicht gerade beschrieben hast. Ne? So, wenn anderer 500 Euro mehr zahlt, dann gehe ich gerne dahin. Viele Organisationen wollen das aber nicht. Viele Organisationen wollen eine langfristige Beziehung mit dem Mitarbeiter haben. Das heißt, es muss solide und ausgeglichen sein. Und wenn wir sprechen ja über Fairness und wenn man in die Gerechtigkeitsforschung schaut, dann setzt sich Fairness zusammen aus Verfahrensgerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit. Und Verfahrensgerechtigkeit ist der größere Hebel. Also wie ist das Verfahren zur Gehaltsbestimmung? Und wenn ich das nachvollziehen kann, wenn das transparent ist und ich mich persönlich fair behandelt fühle in diesem Verfahren, gehe ich davon aus, dass alle anderen auch fair behandelt wurden. Dann habe ich schon super viel erreicht in der Organisation. Und dann geht es gar nicht darum, ob jetzt Carsten 500 Euro mehr kriegt, weil der ist durch selbe Verfahren gelaufen und es wird einen Grund geben, warum Carsten diese 500 Euro mehr kriegt. Also da sind wir schon stärker in so einem Kollektivgedanken, darum auch das Thema Wir-Denken.
Das heißt, ich vermeide oder verringere Konkurrenzdenken oder irgendwo Silo-Denken dadurch, dass ich dass ich das vergemeinschafte, dass ich das ins Team bringe, in ein Wir-Gefühl.
Absolut. Also was ist Wertbeitrag? Und wir haben Kunden und da spielte im Vergütungssystem beispielsweise das Thema psychische Belastung der Funktion eine Rolle. Wurde extra vergütet. Nämlich für Menschen, die sehr stark fremdbestimmt arbeiten, Callcenter-Agents, die in der Regel ja eher nicht so gut bezahlt werden, wurden dadurch angehoben. Anderen Kunden, mit dem arbeiten wir an einem Vergütungsbestandteil für nachhaltiges Leben.
Wow, spannend.
Also ganz spannende Entwicklung. Natürlich auch diese ganzen sozialen Komponenten. Ne? Also soll jemand mehr verdienen, der Kinder kriegt? Oder soll jemand mehr Geld bekommen, der seine Eltern pflegt beispielsweise? Auch ein Aspekt, der auf viele von uns einfach zukommen wird. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und häufig auch lange gehen kann. Solche Aspekte spielen dann eine Rolle und die können in der Organisation diskutiert werden und es kann eine Entscheidung getroffen werden. So, und die hat dann Kraft. Also wenn da ein Freiwilligenteam steht und sagt, okay, wir haben jetzt soziale Kriterien rauf und runter diskutiert. Wir haben alles abgewogen und wir haben festgestellt, wir können es nicht abgrenzen. Und deshalb wird in unserem Vergütungssystem soziale Kriterien keine Rolle spielen, dann hat das eine Kraft. Dann ist das auch eine Aussage, die aus der Organisation für die Organisation entstanden ist und auch kommuniziert wird.
Ja, vielen Dank für die guten Beispiele und auch für die Einsichten, weil das ist das, was ich mir sehr erhofft habe von diesem Gespräch heute mit dir, von dem Podcast-Interview, weil ich so diese, das ist diese gelebte Erfahrung, die natürlich dann zu einer Weisheit fast führt, wie die Organisationsentwicklung über dieses spezifische Thema funktioniert. Und bin dir da sehr dankbar für dieses Gold, was du hier mit uns teilst. Ich will das unbedingt noch weiterführen und auch noch ein paar weitere Fragen stellen. Und zwar, es gibt ja auch dann, wenn Veränderung passiert, wenn Wandel passiert, dann kann es schon auch dazu kommen, dass es mal ruckelt und auch Gegenwehr gibt und Gegenwind passiert, sei es aus dem Markt oder aus dem Aussichtsrat von einer anderen Abteilung oder von der vom Tochterunternehmen. Was ist dir da begegnet?
Naja, da erlebst du natürlich. Da erlebst du die gesamte Bandbreite, die uns, glaube ich, in Veränderung immer wieder begegnet. Das Schöne daran ist, beim Arbeiten mit einem echten freiwilligen Team hast du meistens schon den großen Kritiker der Organisation dabei, weil der sich meldet. Das ist vielleicht im Ausarbeiten nicht immer das Einfachste. Aber auch hier weiß jeder, dass der Kritiker dabei ist und die Entscheidungen, die getroffen werden, haben dann Kraft.
Aber wer kann das sein? Also du meinst die Geschäftsführung oder HR oder der Betriebsrat? Oder also da gibt es ja so ein paar.
Naja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist jetzt aus der Organisationsbrille geschaut. Wir starten mit einem Workshop der Entscheider. Das ist unser erster Schritt, den wir machen. Ein Scoping-Workshop mit den Entscheidern. Wer die Entscheider sind, entscheidet die Organisation. 3 Stunden, wo wir unsere Vorgehensweise, unsere Denkweise, New Pay vorstellen, aber dann schon sehr stark mit dieser Gruppe ins Arbeiten gehen. Und erst danach entscheiden wir uns beide, sowohl der Kunde als auch wir, ob wir gemeinsam weiterarbeiten. Und da fängst du schon viel ab, da holst du dir auch Commitments ab, weil in diesem ersten 3-Stunden-Workshop auch schon drauf geschaut wird, wie wird kommuniziert und wer entscheidet am Ende und wie sehen die Entscheidungsprozesse aus. Also wirklich so einen gesamten Projektrahmen in 3 Stunden schon abgesteckt. Sehr eng, sehr klar, auf den wir uns dann auch immer beziehen können. Auch natürlich haben wir Organisationen mit Betriebsrat oder Personalrat. Wie sieht deren Einbindung aus? Wie können wir damit umgehen? Häufig Teil des freiwilligen Teams als so ein gesetzter Part. Funktioniert in der Regel sehr, sehr gut.
Ja, das finde ich auch.
Also wir haben gar nicht so sehr viel Gegenwind, weil wir sehr klare Rahmung am Anfang machen.
Ja, finde ich auch einen sehr schönen Gedanken zu sagen, so das ist die Grundlinie, die wir gemeinsam abstecken und jetzt überlegen wir, machen wir es zusammen. Weil es kann ja auch durchaus zu Problemen kommen oder zu unvorhergesehenen Veränderungen, die es dann vielleicht nötig machen, dass man erstmal am Status quo festhält, bevor man in eine Veränderung rutscht. Weil es ist ja auch immer so ein bisschen Krise, ne? Also so Transformation, Wandel ist ja immer auch so ein Stück weit Krise, künstlich gemachte, die dann erstmal auch Energie bindet, ne? Also wenn dann gerade Lieferschwierigkeiten auftauchen aufgrund einer weltweiten Pandemie, dann kann es sein, dass man das wartet. Oder wie begegnet euch das? Kann es sogar manchmal sein, dass das ein Beschleuniger ist, dass man sagt, nee, jetzt müssen wir erst recht ran. Das
naja, unsere Kunden kommen ja mit einem Schmerz. Ja. Ne? Das ist ja, die merken ja, sie müssen was verändern. Sie kommen zu uns, weil sie häufig das Gefühl haben, klassische Vergütungsberatung hilft nicht. Das heißt, wir haben so einen Vorfilter ja im Prinzip schon als Gate. davor. Und dann ist klar, dass so ein ganzheitlicher Blick entsteht. Wir entdecken auf der Reise natürlich viele blinde Flecken der Organisation. Ob die immer gleich während der Reise bearbeitet werden oder ob es da sozusagen ein Reisetagebuch gibt, wo die ganzen blinden Flecken der Organisation drinstehen, ist dann nochmal ein Punkt. Aber die Relevanz wird schon erkannt und zumal wenn das in die Mitarbeiterschaft kommuniziert wird, und das wird bei unseren Projekten sehr früh kommuniziert, dass man an dem Thema Vergütung arbeitet, hat man natürlich auch so einen Druck. Das muss man einfach sagen. Sodass wir nicht so häufig das Thema haben, dass Projekte ausgesessen werden oder vertagt werden, weil anderes wichtiger ist, sondern eher haben wir das in den Projekten Priorität.
Ja. Sven, lass uns das mitnehmen, weil das ist ein schöner Ansatz, den ich mit in den dritten Teil der Heldenreise nehmen möchte, das Thema Argon, also wo es auch um Kampf geht, ein Stück weit um diese den Drachen zu besiegen, ja. Und du hast, ich nehme nochmal diesen Auslöser für Veränderung. Du hast gesagt, viele Unternehmen kommen mit einem Schmerz. Was spürst du, ist der größte Schmerz zum Veränderungsdruck? Ist es das Thema Fachkräftemangel? Ist es das Thema Digitalisierung? Ist es das Thema Lieferkettenveränderung? Also Klimakatastrophe begegnen? Was ist das für ein Schmerz?
Fachkräftemangel, wir finden keine Mitarbeiter. Ich glaube, das ist immer ein guter Grund, wenn man um auf Vergütung zu schauen. Ich finde spannend, welche Themen du aufgezählt hast. Und ich habe nicht das Gefühl, dass eines dieser Themen wirklich im Zentrum steht. Sondern es ist eher dieses Thema eine Unzufriedenheit, manchmal auch eine Klarheit Gender Pay oder Pay Gaps.
Wichtig, gut.
Manchmal.
Wie gut?
Manchmal.
Dass das ein Grund ist?
Absolut. Manchmal auch die Klarheit, dass sich Geschäftsmodelle verändert haben. Wir hatten vorhin kurz über Vertrieb gesprochen. Welche Rolle spielt eigentlich noch Vertrieb und der einzelne Vertriebler? Wenn ein befreundeter Unternehmer sagt immer, wenn unsere Entwicklungsabteilung einen richtig geilen Job macht, dann spricht sich das im Markt rum und der Vertrieb hat es echt einfach. Der geht nämlich nur die Tür rein und sammelt die Bestellung ein. Wenn unsere Entwicklung einen richtig schlechten Job macht, spricht sich das dummerweise genauso schnell rum. Und dann hat der Vertriebler echt eine Herausforderung. Wem soll ich denn Provision zahlen?
So. Interessante Frage, ja. Absolut.
Weil wir haben ja nicht mehr diesen oder nur noch an ganz wenigen Stellen diesen Staubsaugervertreter, der klassisch von Tür zu Tür läuft, wo das wirklich eine individuelle Verkaufsleistung Leistung ist. Das haben wir doch nicht mehr, sondern es ist immer eine Teamleistung. Es gibt einen Vertriebsinnendienst, es gibt irgendwie idealerweise ein gutes Marketing. Also wo kommt der Kunde eigentlich her? Wer hat eigentlich diesen Erstkontakt gemacht? Wie einfach ist es eigentlich, Vertrieb zu machen? Das heißt, da merkt man schon, und das nehmen immer mehr Organisationen wahr, und das hatte ich ja bei unserem ersten Kunden gesagt, die gesagt haben, irgendwie haben wir das Gefühl, wir können zwar hier immer wieder Zahlen berechnen und Vorgaben machen, aber bringt das eigentlich was und bringt das eigentlich unsere Idee, mit einem Kunden lebenslang zusammenzuarbeiten, bringt uns das eigentlich voran? Das heißt, es sind häufig so kulturelle Business-Veränderungen, die dann, wo man merkt, boah, wir müssen auch am Vergütungssystem was machen.
Ja, vielen Dank fürs Teilen. Das sind ja auch ganz wertvolle Erfahrungen, die du hier preisgibst. Aber ich finde, wer bei Minute 47 dann so lange mit dabei ist, der darf das, der kriegt das geschenkt. Und auch so als Aspekt für Veränderung. Lass uns noch einen Schritt weitergehen, und zwar wieder zu dir. Du hast gesagt, dass du bist ein Denker, du hast logisches Denken und aber wenn es im Nacken wehtut, dann merkst du, es ist Zeit. Magst du teilen mit uns, was dein größter Endgegner in dir ist? Also was ist deine größte Herausforderung, wenn du ja vielleicht auch an deinen nächsten Schritt denkst, der vielleicht auf dich zukommt?
Meine größte Herausforderung ist immer das Thema, welches Thema treibe ich? Also vielleicht so ein kleiner Insider. Wir haben eine kleine Organisation mit CoX und wir beschäftigen relativ viele Werkstudenten, und die Werkstudenten lernen andere Werkstudenten an und machen diese ganze Einführung. Und eine Session geht darum, Umgang mit Sven und Nadine, also Umgang mit den beiden offiziellen Geschäftsführern. Und ein Punkt ist, ihr müsst euch daran gewöhnen, dass es 1000 Ideen gibt. Nicht jede Idee ist super und nicht jede Idee wird sofort umgesetzt. Und ich glaube, das beschreibt es. Also wir haben, glaube ich, wir denken sehr weit. Wir haben sehr viele Ideen in den Schubladen, und da zu sortieren, mit welchen Ideen wir uns beschäftigen, das ist absolut die größte Herausforderung.
Wunderbar. Ich finde ein ganz wunderschöner Luxus, wenn der Ideenvulkan in einem blubbert und die Ideen raufkommen. Ich habe ein paar Folgen zurück habe ich von den Maker Magic Principles gesprochen. Also so dieser, wenn man so einen gewissen Pfad aufgenommen hat und in eine Umsetzung geht, dann sieht man plötzlich, welche Ideen sich noch so anreihen, und man merkt schon, welche so in Schritt 2-3 kommen. Und sehr, sehr spannend. Ich meine, das ist ja auch das Interessante, finde ich, bei dir, wenn ich mir angucke, was du für Projekte so bisher gemacht hast. Und ich würde gerne noch kurz über das Augenhöhe-Projekt sprechen, weil das ist ja was ganz was anderes. Ihr habt den Film gemacht, ein Crowd-funded und sourced-based Film. Also magst du ein bisschen was dazu sagen? Das ist jetzt, und ich meine, ich muss sagen, das ist tatsächlich der Film, finde ich, der das ganze New Work-Thema mit gestartet hat. Also ich glaube, bevor jetzt irgendwie Xing in Hamburg darauf kam, sich so zu nennen, habt ihr mit diesem Film ganz, ganz viel losgetreten. Erzähl mal bitte was.
Ja. Ich fand es so spannend, du hast zum Anfang gesagt, noch offline, du bist gerade aus dem Beta-Haus gekommen. Und Beta, das alte Beta-Haus Berlin.
Genau, es steht noch.
Ist die Geburtsstunde von Augenhöhe. Mhm. Es war Dezember 2013, also wirklich schon.
Das ist lang.
Schon lange her. Und es war eine Open-Space-Veranstaltung damals von Intrinsify. Und ich bin dort reingegangen mit dem Gedanken, Manifest zu schreiben zum Thema New Work. Also ähnlich wie das agile Manifest. Sowas gab es ja nicht und gibt es nach wie vor nicht, spannenderweise. Und ich hatte eine 90-Minuten-Session. In dieser 90-Minuten-Session waren 30 Leute dabei und wir haben 95 Minuten über dieses Manifest diskutiert. Und ganz viele Begrifflichkeiten gesammelt und diese Vergleiche aufgestellt, wie man sie aus dem agilen Manifest kennt, das eher als das und so weiter. Also wirklich sehr intensiv dran gearbeitet. Und dann hat Daniel, mit dem wir dann auch die Filme gemacht haben, die Frage gestellt, naja, jetzt haben wir lange über New Work diskutiert, kann man das eigentlich sehen, wenn man in eine Organisation geht? Also du gehst in eine Organisation, siehst du New Work. Und alle so, ja, das kann man sehen. Und dann sagte Daniel, naja, vielleicht ist ein Film besser als ein Manifest. Das war 6.7. Dezember 2013. Am 22. Januar standen wir bei Allsafe Jungfalk in der Fabrik und haben gedreht.
Wow. Okay, das ist super. Das ist wirklich, das klingt schnell.
So, dazwischen noch einmal getroffen, also fünf sind an dem Thema dran geblieben. Wir haben da einen AllSafe angeschrieben, der hat natürlich gesagt, müsst ihr schon mal sagen, was ihr eigentlich machen wollt. Haben wir so ein paar Seiten zusammengeschrieben, haben ihm das zugeschickt. Und es kam für uns genau diese legendäre Mail zurück, die nur aus einer Betreffzeile bestand. Passt 20. bis 22. Januar.
Sehr gut.
Mehr nicht. So. Und ja, so ging für uns die Reise los. Wir haben dann noch einen zweiten Dreh gehabt bei einer Company und haben uns dann gefragt, was machen wir jetzt eigentlich? Also wie wollen wir das eigentlich finanzieren? Und auch hier wieder viel diskutiert und dann war klar, ja, wir versuchen das mit Crowdfunding. Und es war aber auch klar, wir wollen die breite Masse erreichen. Das heißt, wir wollen den Film eigentlich nicht verkaufen, sondern wir wollen es irgendwie so crowdfunden, finanzieren, dass der Film kostenfrei zur Verfügung steht. So ist auch dann in diesem, ich habe gesagt, Ideen gehen nicht aus, so ist dieses Format Film und Dialog entstanden, dass wir gesagt haben, hey, mega, irgendwer soll den Film zeigen und es soll vor Ort diskutiert werden, was du eigentlich beim Bier in der Kneipe irgendwann nach dem Film machst, direkt vor Ort, Film und Dialog. Ja, Crowdfunding, Finanzierung, wir hatten beim ersten Crowdfunding eine Unterstützung von aus Hamburg, vom Land Hamburg und es war mega das erste Gespräch, weil sie gefragt hat, was wir brauchen. Wir haben gesagt, wir brauchen 30.000, 35.000 Euro. Und dann saß sie da und hat gesagt, ja, überlegt doch mal, wie viel DVDs ihr verkaufen müsst für 30.000 bis 35.000 Euro. Ich gesagt, naja, rechnen können wir. Das Problem ist, wir wollen die DVD nicht verkaufen.
Ja.
Und dann schlug sie die Hände über den Kopf zusammen und sagte so, okay, die sind total durchgeknallt, denen ist gar nicht mehr zu helfen.
Das mache ich.
Fakt ist, dass wir es dann gemacht haben und wir haben ja Augenhöhe finanziert, wir haben Augenhöhe Wege gemacht, wo zwei Filme entstanden sind, Crowdfunding finanziert und dann noch Augenhöhe macht Schule, auch ein Film, der Crowdfunding finanziert wurde. Das heißt, wir haben drei Crowdfunding-Finanzierungen gemacht, die sehr erfolgreich waren, extrem erfolgreich waren. Und so ging dann die Reise los. Und du hast es gesagt, also wir haben sicherlich das Thema Augenhöhe, den Begriff Augenhöhe in die Arbeitswelt gebracht.
Ja, spannend eigentlich, weil das ist ja kein neuer Begriff. Man weiß ja, man will auf Augenhöhe kommunizieren und so weiter. Nur verbunden mit diesen Prinzipien zum Thema, wie verändert sich Arbeit und wo kann man das sehen? Also vielleicht auch nochmal ein bisschen, weil du hast jetzt sehr über die Geschichte erzählt, vielleicht kurz zum Film selbst. Der Film zeigt verschiedenste Kollegen-Teams in der Arbeitssituation, in Interviews für Dinge, die sich halt am Arbeitsplatz verändern, wie das passiert. Ja, vielleicht magst du das nochmal zwei, drei Sätze zusammenfassen, oder?
Also wichtig, alle Filme stehen nach wie vor zur Verfügung. Man kann, wenn man sie nicht kennt, kann man sie anschauen. Sind alle auf Vimeo, alle Varianten. Was war uns wichtig, als wir an Film gedacht haben? Und zwar klar, wir wollen keine Experten, wir wollen keinen, der sagt, das ist richtig, das ist falsch. Weil New Work einfach überall anders aussieht, Augenhöhe überall anders aussieht. Und wir haben Organisationen zwei, drei Tage begleitet mit der Kamera und der Deal war klar, wir entscheiden, was wir schneiden. Und es gibt nur ein Veto, wenn rechtliche Probleme entstehen könnten. Also, schönes Beispiel, wir waren auch bei Adidas. Und da waren im Hintergrund da diese Farbpaletten der, was irgendwie in 6 Jahren die Farben sein werden. So, wenn die im Film wären, wäre das natürlich ein bisschen blöd. Aber das Vetorecht der Organisation war sehr eingeschränkt. Das heißt, wir haben uns ein Bild gemacht von den Organisationen in Arbeitssituationen und in Interviews. Bei Interviews wichtig, immer der erste Cut. Das heißt, wir haben nicht nochmal dieselbe Frage gestellt, nicht nochmal, sag doch das mal so, sondern es war immer der erste Cut. Manchmal auch Versprecher drin. Aber uns ging es um das Thema Authentizität, das wirklich erleben zu können. Und wir haben dann Beispiele nebeneinander gestellt. Und das hat es, glaube ich, spannend gemacht, weil wir ganz unterschiedliche Organisationen, Konzerne, Produktion und so weiter nebeneinander gestellt haben und gesagt haben, die leben alle Augenhöhe, aber es ist anders. Mhm. Und den Menschen überlassen haben, für sich zu entscheiden, was ist gut, was ist nicht gut, was sehe ich komplett anders, selber ein Bild zu machen, in welchem Kontext kann ich mir vorstellen zu arbeiten.
Ja, vielen Dank. Also total spannend, das von dir jetzt nochmal in der Retrospektive zu hören. Und natürlich werden die Links entsprechend gesetzt, auch grundsätzlich zu euch, zu eurem Unternehmen und dem, was ihr anbietet, auch zu den Büchern. Gibt es dann einen Punkt, den du vielleicht, wenn wir jetzt mal wirklich alles abbinden und wir in diese Schlussphase kommen, so dieses, du blickst zurück und guckst, was da auch passiert ist. Gibt es da so einen Ratschlag, den du jedem mitgeben kannst, sei es nun, wenn er oder sie Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ist oder auch Führungskraft, sowas zu verändern, sowas anzustoßen, sei es Augenhöhe, sei es aber auch Veränderungen im Bereich New Pay. Was würdest du für einen Ratschlag erteilen?
Da bin ich fast bei Friedrich Bergmann. Aber wirklich der Punkt, was will ich im Leben? Mhm. Ich würde das jetzt nicht mit der Doppelung sehen, aber dieses, was ist mein Teil, was ich beitragen will, sich damit mal auseinanderzusetzen und hinzuschauen und zu sagen, wo will ich meine Fußmarke setzen? Ne? Wo will ich Teil dieser Veränderung sein? Und ich glaube, davon brauchen wir einfach unendlich viele, die sich ein Thema nehmen und sagen, hey, hier will ich was verändern, hier will ich mit in die Gestaltung gehen. Ob das so ein kleines Thema ist in irgendwie in einem kleinen Verein im Ehrenamt oder ob das in der Organisation Thema ist, wo man einfach sagt, boah, wir brauchen hier eine Veränderung. Wir brauchen eine Veränderung, um zukunftsfähig zu sein. Das würde ich mitgeben. Und kann nur, wenn ich auf meine Reise schaue, einfach eine extreme Bereicherung.
Ja, sehr schön. Weil du halt eben deine die Sicherheit in dir findest, weil du deine Kompetenzen lebst und weil du dich auf die Reise machst und weil du MitstreiterInnen findest, ne? Und das Ganze lebt und eine Community wird. Hast du einen Ratschlag angenommen? Bist du einem Ratschlag gefolgt, der dir mehr gegeben wurde?
Ich muss lachen, weil Ratschlag ist ja schon so
Ratschlag. Kann auch ein Schlag sein.
Kann auch ein Schlag sein. Ich glaube, ein Ratschlag, der hat mich sehr stark geprägt, war zu dem Thema Bühne. Als das mit Augenhöhe groß wurde, kam natürlich auch irgendwie Bühnenpräsenz. Und der Ratschlag war, wenn du eine Keynote hältst, ist das deine Meinung, das muss nicht die Meinung des Publikums sein.
Okay.
Und wenn man das verinnerlicht, hat man kein Problem, dass auch mal einer aufsteht und rausgeht.
Stimmt. Ja, klar, man versucht ja alle mitzunehmen und geliebt zu sein, ne? Irgendwie auch den Applaus zu und so weiter, aber ja, ganz toll. Ja, das finde ich schön. dann auch.
Und der zweite Punkt, den ich daraus für mich mitgenommen habe, als ich diese viele Bühnenpräsenz habe, und vielleicht ist das ein Ratschlag oder ein Tipp, den ich weitergeben will: nicht missionieren, sondern für das eigene Thema stehen.
Ach, schön. Lass uns das abschließen, tatsächlich, das Interview. Und die allerletzte Frage, die ich an dich habe, kann das gerne zusammenfassen. Das ist eine sehr schwere Frage. Ich stelle sie aber jeder Interviewpartnerin und jedem Interviewpartner. Was bedeutet Weisheit für dich?
Boah, das ist aber echt eine schwierige Frage.
Das ist natürlich die Gesamtheit allen, was du gesagt hast, aber so, wir sind auch ganz nah dran, habe ich das Gefühl, ne? Dieses so auf der einen Seite seinen Weg folgen, dem, was du wirklich tun willst, aber versuch das mal zu ergründen für dich. First Take natürlich.
Ja, das würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Ich würde auf jeden Fall das Thema reinnehmen, seinen eigenen Weg zu gehen und diesen Ergründungswillen zu wecken. Also das auf die tiefste Basis gehen. Wo kommt denn das her? Wo kommen denn die Themen her? Ich meine, wir hatten beim Thema Vergütung, da sind ja so viel Glaubenssätze, Rituale und so weiter, die wir alle hinterfragen. Und ich glaube, diese Arbeit, die Glaubenssätze, Rituale, dieses Mindset, was vermeintlich so rumwabert, nicht drauf zu springen, sondern zu hinterfragen und zu sagen, was ist denn der Grund? Also was ist denn, warum machen wir das so? Warum wollen wir das so? Und dann schließt sich vielleicht auch der Kreis zu Fridtjof Berg, wo ja nur ein Teil von übrig geblieben ist. Alle haben dieses im Kopf, was ich wirklich, wirklich machen will. So, das war halt ein Drittel von seiner Botschaft. Seine Botschaft war halt eigentlich komplett was anderes. So, und viel, viel wertvoller als nur dahin zu gucken, was ich wirklich, wirklich machen will. Nämlich Hightech-Selbstversorgung in kleinen Einheiten leben, Tauschhandel und so weiter und aber auch Erwerbsarbeit, nämlich auch das zu machen, was man vielleicht nicht wirklich, wirklich machen will, aber was dazu beiträgt, vielleicht auch einen Mehrwert der Gesellschaft stiftet. Also wirklich in so eine Forschungsthemen zu gehen und dann entsteht's, ne? Also dann entsteht's, glaube ich, und entsteht so ein tiefes Verständnis. Ich glaube, das, so würde ich es beschreiben, als tiefes Verständnis.
Wunderbar. Auf dass du diesem weiter folgst, wir mehr Ergebnisse dazu bekommen, für uns als Gesellschaft, für uns als Menschheit auch. Ich glaube ja ganz fest daran, dass viele dieser Grundsätze, die wir heute besprochen haben, einfach, ja, die Zukunft sind und wir diese Lösung finden müssen für die Herausforderungen, denen wir uns gegenüberstehen. Wo bist du gerade erreichbar, dass du vielleicht auch zum Gespräch einlädst? Du hast ein bisschen was gesprochen von einem Community-Gedanken. Gibt's da gerade, oder ist das bei euch intern oder wie?
Naja, wir haben, also klar, Community spielt für uns immer eine Rolle. Wir haben das New Pay Collective, das ist eher so unser Business-Kern. Wir haben auf LinkedIn sind wir sehr aktiv mit New Pay Space, also wirklich der Denkraum. Alle herzlich eingeladen, da in diese Gruppe zu gehen. Also klar, über die üblichen Social-Media-Kanäle, die noch existieren, bin ich gut zu erreichen. Und vielleicht noch ein Side-Projekt von uns ist New Work Women, über das wir gar nicht gesprochen haben, aber inzwischen auf LinkedIn auch eine Gruppe, die über 28.000 Mitglieder hat. Davon sicherlich 26.500 Frauen, weil es New Work Women heißt. ist noch so ein Zeitprojekt, was uns wichtig war oder wichtig ist, um die Sichtbarkeit von Frauen zu erhöhen.
Ja, super, vielen Dank, dass du das noch gesagt hast. Und Links sind natürlich in den Shownotes zu finden. Lieber Sven, ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview und ja, freue mich auf ein Wiedersehen, ein Wiedertreffen und wünsche dir viel Erfolg bei allem, was du vorhast.
Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die spannenden Fragen zu der Lebensreise.